20. Juni 2008, etwa 19.45 Uhr, fiel ich vom Pferd und verletzte mir meinen Arm. Schnell zum Krankenhaus. Beim Krankenhaus wurde der Arm sofort geröntgt, um zu sehen, was genau da passiert war. Man stellte schnell fest, dass der Arm gebrochen war. Das hat den Ärzten das Röntgenbild gezeigt. Konnte mir jetzt dieses Röntgengerät meinen Arm heilen? Nein, aber das Bild hat den Ärzten gezeigt, wie er gebrochen war, um den Arm richtig zu behandeln, damit er so schnellstmöglich wieder heilen würde. Warum erzähle ich dies? Die 10 Gebote sollten für uns wie ein Röntgengerät sein, wo wir uns selber durchleuchten lassen, um zu sehen, wie kann ich Gott noch näher kommen oder noch ähnlicher werden. Sie zeigen uns unsere Schwachstellen, sie behandeln, wie die behandelt werden müssten. Wir haben in den letzten Wochen schon 8 verschiedene Bereiche unseres Lebens betrachtet oder durchleuchtet. Und heute wollen wir einen weiteren Bereich unseres Lebens röntgen. Und dazu schauen wir uns das 9. Gebot genauer an. Und dieses Gebot finden wir in 2. Mose 20, Vers 16. Und da steht Folgendes. Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. Was sagt uns dieser Vers? Was können wir davon für uns selber mitnehmen? Ich will versuchen, diesen Vers zu erklären und zu zeigen, wie man ihn verstehen oder anwenden kann. Und wenn wir uns jetzt einmal selbst betrachten, stellen wir fest, dass jeder von uns auf irgendeine Art und Weise versucht, soziale Ehre zu bekommen. Wir suchen soziale Ehre. Und diese Ehre kann man durch Lüge sehr schnell zerstören oder untergraben. Wenn man das 9. Gebot verstehen will, muss man Lüge verstehen. Denn Lüge ist hier in diesem Vers eines der Schlüsselwörter. Kann man Lüge also so verstehen, dass es nur eine Wortlüge ist, im Sinne von einer Unwahrheit oder Unstimmigkeit sagen? Nein. Es ist viel mehr. Das Wort Lüge in diesem Vers hebt hervor, dass es sich um eine aggressive, schädigende Haltung dem Nächsten gegenüber ist. Mit Absicht jemanden täuschen oder untreu sein oder auch solche Fälle, wo es nur Worte sind. Der lügende Zeuge oder falsche Zeuge ist jemand, der aggressiv den Nächsten schädigt. Sprüche 25, Vers 18 beschreibt solchen Zeugen wie folgt. Wer wider seinen Nächsten falschen Zeugnis redet, der ist wie ein Streithammer, Schwert und scharfer Pfeil. Streithammer oder Steinkeule im Sinn von einer Waffe. Schwert und Pfeil werden zur Vernichtung gebraucht. Wenn man eine falsche Zeugenaussage macht, ist es wie ein Hammer, Schwert oder Pfeil, einfach nur vernichtend. Sprüche 12, Vers 17 sagt, ein falscher Zeuge hingegen bringt nur Betrug hervor. Wenn wir als lügende Zeuge auftreten, so vernichten wir die soziale Ehre unseres Nächsten. Das Gegenteil von falschen Zeugen oder Zeugen der Lüge ist der Zeuge der Wahrheit. Sprüche 14, Vers 25 schreibt dazu Folgendes. Ein wahrhaftiger Zeuge rettet. Er rettet manchem das Leben. Oder Sprüche 12, Vers 17a. Wer die Wahrheit spricht, bringt Rechtes hervor. So könnte man sagen, dass der Zeuge der Wahrheit eine treue und zuverlässige Person ist, auf dessen Aussage man sich verlassen kann, weil er die Wahrheit sagt und Leben rettet. Das Ziel eines falschen Zeugen ist es, die soziale Ehre eines Menschen zu zerstören. Den wahren Zeugen geht es darum, das Recht zu bezeugen, um damit die Ehre des Unschuldigen am Leben bleibt. Und ich will jetzt versuchen, mehrere Röntgenbilder von ein und derselben Stelle anzufertigen, um damit wir uns selber einmal prüfen können, wo stehe ich? Ist da vielleicht doch noch etwas in unserem Leben, das gebrochen ist? Wie werde ich jetzt damit vorgehen? Oder werde ich mich behandeln lassen und so weiter? Fangen wir mal damit an, uns die Bilder zu betrachten. Dieses Gebot, du sollst deinen Nächsten nicht als Zeuge der Lüge antworten, aus 2. Mose 20, bezieht sich in erster Linie auf einen Gerichtsprozess. Jeder, der in einem Gericht das Recht des Nächsten nimmt, ist ein Zeuge der Lüge. Das Gericht ist dazu da, den Freiheits- und Lebensraum jedes Einzelnen im Rechtsbereich zu schützen. Wenn jetzt aber jemand im Streit als Lüge auftritt, so missbraucht er das Recht. Hier kommen alle unter demselben Hut, der Richter, Angeklagte, Kläger, Verteidiger und Zeuge. Alle sind nämlich aufgefordert, wahrheitsgemäß zu handeln. Es wird verlangt, dass man die Wahrheit sagt und nicht durch Lüge das Recht des Nächsten nimmt oder verletzt. Wer das macht, ist ein Zeuge der Lüge. Aber warum war das 9. Gebot im Alten Testament so entscheidend? Der Zeuge hatte im Alten Testament eine sehr entscheidende Rolle. In vielen Fällen konnte man nicht große Untersuchungen machen, ob die angeklagte Person wirklich das Unrecht getan hatte. Und somit hing das Urteil von dem Zeugen ab. Der Zeuge war oft der Einzige, der bestätigen konnte, dass es genau so geschehen war. Als Zeuge durfte er dann aussagen, er nur dann aussagen, wenn er selbst wahrgenommen hatte, was da geschehen war. Das bedeutete, er musste selbst gesehen haben, was da passiert war. Zum Beispiel einen Unfall gesehen haben. Und nicht sagen, ah ja, ich habe gehört, das soll so und so geschehen sein. So war jemand, der von Hörensagen etwas bezeugte, ein falscher Zeuge. 2. Mose 23, Vers 7 sagt, halte dich fern von einer Sache, bei der Lüge im Spiel ist. Den Unschuldigen und den, der recht ist, sollst du nicht töten, denn ich lasse den Schuldigen nicht recht haben. Gott warnt hier jeden Zeugen, dass er sich von der Lüge entferne und die Wahrheit sage. Wenn jemand also im Alten Testament angeklagt wurde und hingerichtet werden sollte, brauchte es dazu zwei Zeugen, die die Tat bezeugten. Damit wollte man dem Angeklagten schützen und nicht durch einen einzigen Lügenzeugen dem Angeklagten das Leben nehmen. 5. Mose 17, Vers 6 schreibt, auf zweier oder dreier Zeugen Mund sollst du sterben, wer des Todes wert ist. Aber auf nur eines Zeugen Mund soll er nicht sterben. Das zeigt uns, wie wichtig Zeugen waren und welche Macht sie hatten. Deshalb war es sehr wichtig, dass sie die Wahrheit sagten. Und man wollte sichergehen, dass er es wirklich getan hatte und nicht durch einen falschen Zeugen das Leben oder Recht des Nächsten nehmen. Schauen wir uns einmal an, wie es Jesus erging bei seiner Verurteilung. Jesus selbst wurde in seinem Prozess von vielen Zeugen der Lüge konfrontiert. Markus 14, Vers 56 und folgende schreibt, dass es am Anfang gar nicht so geklappt hat, Jesus zu überführen. Aber später fand man dann zwei Zeugen, die sein Wort gehört hatten und wirklich bezeugen konnten, was er gesagt hatte. Aber dazu äußerte Jesus sich gar nicht. Als dann aber der Hohepriester fragte, bist du der Sohn Gottes? Sagte Jesus, du sagst es. Damit waren alle, die da standen, ordentliche Zeugen. Und auf Gotteslästerung stand laut 3. Mose 24 und 4. Mose 15 die Todesstrafe. So hatte man genug Zeugen da und auch einen gültigen Grund, um Jesus zu überführen. Vor Gericht nicht zu lügen, sondern sich für die Wahrheit einzusetzen, bedeutet, um das Recht des Nächsten besorgt zu sein. Das 9. Gebot will ausdrücken, dass jeder vor Gericht sein Recht bekommen soll. Vor Gericht die Wahrheit sagen ist ein wichtiger Punkt. Auch das deutsche Gesetz hat hier einen Absatz, wo beschrieben wird, wie man sich als Zeuge bei einer Aussage vor Gericht zu verhalten hat. Der Zeuge ist nämlich dazu aufgefordert, die Wahrheit zu sagen. Macht er das nicht, wird er laut dem deutschen Gesetz zu 3 Monate Freiheitsstrafe verurteilt. Falls er noch vereidigt wurde, ist die Strafe sogar noch höher. Im Ganzen sehen wir hier, dass auf diesem Röntgenbild, dass es darum geht, das Recht des Nächsten zu schützen. Ich soll nicht lügen, um an meinem Recht zu kommen. Zum Beispiel lügen, um an mehr Geld, Besitz oder Ehre zu kommen. Denn wenn wir das tun, so nehmen wir die Ehre des anderen. Aber wir stehen da meistens nicht so direkt vor Gericht. Aber ich glaube, indirekt werden wir täglich damit konfrontiert. Jeden Tag gibt es Situationen, in denen wir in einem Gespräch vielleicht ganz unbewusst Richter oder Vermittler sind oder als Zeuge auftreten. Oder vielleicht sogar jemanden anklagen, etwas getan oder gesagt zu haben. Lasst uns doch darauf achten, wie wir über unseren Nächsten sprechen. Dass wir nicht das Recht und die Ehre des Nächsten nehmen. In solchen einfachen Situationen kann man schon üben. Und jeder ist irgendwann in einer solchen Situation, wo man entscheiden kann, ob man jetzt die Wahrheit über den Nächsten sagt oder behauptet. 3 Fragen helfen vielleicht uns, wenn wir demnächst etwas erzählen. Ist das wirklich wahr? Ist das wirklich gut? Und ist das notwendig? Schauen wir uns ein weiteres Röntgenbild an. Dieses Bild zeigt, dass jede Art von Lüge, die zum Schaden des Nächsten wird, Sünde ist. Also nicht nur vor Gericht, sondern auch im Alltag. Wenn wir mit jemandem erzählen, ist es sehr oft über unseren Nächsten. Aber wer ist denn unser Nächster? Laut dem Alten Testament ist mein Nächster nicht nur mein Freund, Nachbar oder jemand aus meinem Volk, sondern einfach allgemein der andere. Also jeder, mit dem man in irgendeinem Lebensumstand zusammengeführt ist, wird oder zusammenlebt. Hiermit sind Fremde auch eingeschlossen. Heute würde da wahrscheinlich noch stehen, dein oder mein Gegenüber im Internet. Aber sind hier nur Personen gemeint? Nein, es können auch Gruppen, Völker, Rassen, Glaubensgemeinschaften oder Religionen sein. Aber ich quatsche doch nicht über andere. Oder etwa doch? Interessant ist, dass uns aufgefordert wird, nicht so zu reden, dass durch mein Reden die Ehre oder der Ruf des anderen geschädigt wird. Auch meinem Nächsten soll seine soziale Ehre erhalten bleiben. Dadurch will Gott den Menschen schützen, der durch die Lügenreden von anderen zerstört werden kann. Wenn wir nun doch über unseren Nächsten Lügen verbreiten, und wir haben ja gerade gesehen, wer unser Nächster ist, machen wir uns nicht nur schuldig vor unserem Nächsten, sondern auch vor Gott. Durch falsches Zeugnis sündigen wir gegen Gott. Martin Luther sagte zu diesem Gebot Folgendes: Wir sollen unseren Nächsten nicht fälschlich belügen, verraten, afterreden oder bösen Leumund machen, sondern sollen ihn entschuldigen, Gutes von ihm reden und alles zum Besten kehren. Kann ich meinem Nächsten durch fälschliche Lüge Schaden zufügen? Ja, das ist möglich. Wenn ich etwas aus egoistischen Gründen will, lüge, um meinen Willen zu bekommen, egal wenn der andere dadurch zu Schaden kommt. Hauptsache, ich komme zu meinem Ziel. Ein Beispiel wäre hier die Geschichte von Josef. Potiphas Frau war es ganz egal, wie es Josef erging. Hauptsache, sie bekam ihr egoistisches Ziel. Aber wie es Josef nachher ging, war ihr völlig egal. Ein anderes Beispiel. Wenn ich so unsere Regierung aus Paraguay betrachte, sehe ich unter so manchmal, dass es Politiker gibt, die eifersüchtig sind und die durch eine falsche Nachricht oder falsches Nachreden versuchen, den Ruf des Nächsten zu schädigen oder einfach dem anderen seine Karriere kaputt machen. Bei uns geschieht das nicht so krass, aber doch gibt es manchmal Situationen, wo wir lieber den Namen eines anderen erwähnen, als meinen Namen zu erwähnen, um meinen Namen ganz weiß zu lassen. Lasst uns doch vorsichtiger sein, was wir sagen und wie wir es sagen, um nicht die Ehre unseres Nächsten zu zerstören. Notlügen. Wie ist das denn bei Notlügen? Notlüge ist eine Lüge, wo ich versuche, Schaden von mir fernzuhalten. Man lügt ein wenig, um damit man nicht zu Schaden kommt. Sei es material, körperlich, die Ehre und so weiter. Des Öfteren hört man, ach, das war ja nur eine Notlüge. Ist Notlüge denn falsch? Ja, sie ist grundsätzlich falsch. Und das ist auch eine Sünde. Nach meinem Verständnis darf man sie gebrauchen, wenn es dabei um Leben und Tod geht. Zum Beispiel kommt ein Mörder zu dir und fragt, hast du deinen Freund bei dir versteckt, den ich suche? Sagst du ja, ist dein Freund tot. Sagst du nein, lügst du. Hier dürfte man Notlügen, da es um das Leben eines Menschen geht. Notlügen darf man aber nicht bei alltäglichen Dingen gebrauchen, um den egoistischen Willen nachzugehen oder zu bekommen. Zum Beispiel bei einer Bahnkontrolle sage ich als Notlüge, ich war etwas spät dran und konnte noch kein Ticket kaufen. Notlüge, um kein Bußgeld zu bekommen, ist nicht erlaubt. Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen will, sind Medien. Medien können sehr gut sein. Sie können aber auch Schaden verursachen. Wie viel von dem, was wir posten, liken und teilen, entspricht wirklich der Wahrheit? Sind da nicht oft Sachen drin, in denen wir den Nächsten auch im Internet bloßstellen und uns in gewisser Weise hervorheben? Lass uns beim nächsten Mal, wo wir etwas posten oder liken, uns selbst erst einmal prüfen. Ist das gut, was ich hier machen will, oder schade ich dadurch nur meinem Nächsten im Internet? Wenn wir lügen, um unseren Nächsten zu schaden, dann verletzen wir seine Ehre. Aber jeder will Ehre haben und bekommen. Sie gehört ja zu uns. Wie wir jetzt über unseren Nächsten denken und reden, ist ausschlaggebend für unsere Beziehung mit unseren Nächsten. Petrus schreibt dazu in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 17, tut Ehre jedermann. Wenn wir darauf achten, dass wir den Nächsten ehren, werden wir keine Lüge über ihn verbreiten. Dennoch müssen wir damit kämpfen, nicht hinter den Rücken des anderen schlecht zu reden. Dazu passt ein Sprichwort: Je feiger Herz, je größer Zunge. Je feiger Herz, je größer Zunge. Man soll nicht hinter den Rücken des anderen schlecht sprechen. Wer das tut, ist feig im Herzen, denn er hat nicht den Mut, es selbst mit der Person abzuklären. Es kostet viel Mut, ich weiß, aber es ist viel besser, als das Schlechte zu verbreiten. Denn wer von uns hört gerne, wie der andere über uns schlecht redet? Keiner. Und dieses Nachreden kommt häufig in unserem Alltag vor. Und auch das ist in Gottes Augen nicht gut. Es ist Sünde. Durch das schlechte Nachreden setze ich auch die Ehre des anderen herab, um meine wieder hervorzuheben. Auch in diesem Bereich sollten wir uns selber einmal prüfen. Was hier vielleicht hilft, ist, dass man sich als Familie oder Ehepaar oder mit einer anderen Person abspricht und dass beide darauf achten und sich gegenseitig daran erinnern, Gutes und nicht Schlechtes über den Nächsten zu sprechen. Aber was ist, wenn es aber der Wahrheit entspricht, du aber weißt, wenn ich das sage, wird der Ruf des Nächsten oder des anderen vernichtet. Ich glaube, wir alle kennen es, einen guten Ruf zu bekommen, ist richtig schwer. Aber den guten Ruf zu vernichten, ist überhaupt kein Kunstwerk. Deshalb sollten wir äußerst vorsichtig sein, damit umgehen, was wir sagen, auch wenn es der Wahrheit entspricht. Martin Luther sagte dazu: Lass die Sache lieber auf sich beruhen, denn der Ruf eines Nächsten hat sehr hohen Wert. Und wenn du meinst, dass das heimliche Vergehen aufgedeckt werden muss, dann geh zur Polizei, gegebenenfalls zum Gericht. Wenn sie nicht derart schlimm ist, dass man es anzeigt, dann schweige still. Also lass uns wirklich prüfen, was wir über unseren Nächsten sagen oder sagen wollen. Aber ist nur der schuldig, der hier jetzt etwas sagt oder spricht? Nein, sondern auch derjenige, der darauf aus ist, Schlechtes von über den Nächsten zu hören. Sprüche 17, Vers 4 schreibt dazu: Ein Böser achtet auf böse Mäuler und ein Falscher hört gerne auf schändliche Zungen. Wenn jetzt also gegen unseren Willen jemand schlecht über den Nächsten redet, also gegen unseren Willen schlecht über den Nächsten geredet wird, dann lass uns das Gesagte für uns behalten und nicht in ganzer Welt ausposaunen. So, was sollen wir jetzt machen laut diesem 9. Gebot? 4 Sachen. Erstens, sollen wir für unseren Nächsten eintreten. Zweitens, versuchen, einen guten Ruf in Bewegung zu setzen. Drittens, vom Nächsten Gutes reden. Und viertens, versuchen, es zum Besten zu kehren. Das 9. Gebot wendet sich hier gegen alle Arten von Lügen. Lüge ist nicht von Gott. Jesus sagt in Johannes 8, Vers 44, dass der Satan der Vater der Lüge ist. Also Lüge kommt nicht von Gott. Petrus schreibt in Epheser 4, Vers 25, darum legt ab die Lüge und redet die Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten, weil wir untereinander Glieder sind. Paulus fordert auf, die Lüge abzulegen und ganz besonders unter Gläubigen. soll man die Wahrheit reden. Und wie kann ein Glied schlecht über sein, über das andere Glied reden, wenn wir doch ein Leib sind? Lass uns doch gemeinsam stärken, um Jesus näher zu kommen und nicht uns gegenseitig kaputt zu machen. Kolosser 3, Vers 9 sagt, belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen. Das war früher, aber jetzt, wo wir Christus erkannt haben, soll Lüge nicht mehr in uns sein. Johannes schreibt, oder Johannes macht das in noch extremer und schreibt in Offenbarung 21, Vers 27, und nichts Unreines wird hineinkommen und keiner, der Gräuel tut und Lüge, sondern die geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes. Johannes sagt hier, derjenige, der sich nicht von der Lüge abwendet, sondern daran festhält, kommt nicht hinein. Das ist sehr hart. Und das zeigt, dass wir von Gottes Gnade abhängig sind und es nicht ohne seine Hilfe schaffen. Jesus Christus, er hilft uns, durch den Heiligen Geist diesen Armbruch in uns zu heilen. Mit seiner Hilfe schaffen wir es. Nimm ihn als Retter an und er als der beste Arzt wird dich heilen. Denn Jesus Christus ist die Wahrheit. Ich lade euch ein, still zu werden und mit mir gemeinsam zu beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du die Wahrheit bist und dass wir von deinem Wort und von dir lernen dürfen. Wir bitten dich, hilf uns im alltäglichen Leben, nicht mehr Lüge zu verbreiten. Schenke uns offene Augen und Ohren, wo wir das verhindern können, die Ehre unseres Nächsten zu schädigen, wegzunehmen, um unseren egoistischen Willen nachzugehen. Hilf uns dabei. Aber wir bitten dich, vergib uns, wo wir das schon gemacht haben. Und sei uns gnädig. Bitten dich einfach, gib uns Kraft dazu und segne uns in dieser kommenden Woche. Amen.